2. Die Fragestunde, die mündlichen Fragen auf Drucksache 21-167 werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Wir beginnen mit dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern. Zur Beantwortung steht bereit dankenswerterweise parlamentarische Staatssekretärin Frau Daniela Ludwig. Sie doch ihren Platz einnehmen muss, wenn der Minister diesen denn geräumt hat. Wenn Sie soweit sind, Frau Staatssekretärin, rufe ich die Frage Nummer 1 auf des Abgeordneten Dr. Rainer Kräft von der AfD zum Thema mögliche Verletzungen von Dienstgeheimnissen durch die Weitergabe des Verfassungsschutzgutachtens zur AfD an die Medien.
Herr Präsident, vielen herzlichen Dank, Herr Kollege, zu Ihrer Frage. Wer in berechtigter Weise Zugang zu einer Verschlusssache erlangt, ist gemäß § 4 Absatz 3 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes zur Verschwiegenheit selbstverständlich verpflichtet. Wird bekannt oder besteht der Verdacht, dass diese Vorschrift oder andere Geheimschutzvorschriften verletzt wurden, stellen die Geheimschutzbeauftragten der betroffenen Behörden gemäß 64 Absatz 1 der Verschlusssachenanweisung des Bundes den Sachverhalt fest und treffen danach erforderliche Maßnahmen.
Jetzt habe ich das Mikrofon im Griff. Jetzt bitte Ihre erste Nachfrage.
Ja, vielen Dank. Frau Staatssekretärin, Sie haben es nicht beantwortet, ob das Ministerium bereits Untersuchungen eingeleitet hat. Wahrscheinlich werden Sie auch sagen, dass es auch geheim ist. Aber die Frage ist, würden Sie sagen, dass solch ein Verhalten von oder ein illoyales Verhalten, das zur Preisgabe von Dienstgeheimnis wird, dass ein reguläres Vorgehen eines Bundesamtes ist und dass Sie erst kurz im Amt sind, würden Sie sagen, dass das BMI das von der Vorgängerregierung geerbt hat?
Zum einen sind natürlich Maßnahmen ergriffen worden, um festzustellen, wo der Geheimnisverrat stattgefunden hat. Diese erforderlichen Maßnahmen sind angelaufen, wo sie notwendig sind. Diese Überprüfung der Beschäftigten möchte ich nicht vorgreifen.
Bitte zweite Nachfrage, bitte.
Im aktuellen Fall verständlich. Deswegen die Frage in den vergangenen 4 Jahren. Wie viele Verstöße gegen das Dienstpflichtgeheimnis hat es gegeben im entsprechenden Haus und wie viele davon sind von dem Herrn im oder die Dienstherren im BMI geahndet worden und haben zu einer disziplinarischen Maßnahme geführt?
Da ich diesem Haus erst seit 2 Wochen angehöre, kann ich diese Frage leider nicht beantworten.
Die nächste Nachfrage hat der Kollege Karl Bär von Bündnis 90 Grünen.
Danke, Herr Vizepräsident. Frau Ludwig, hallo. Würden Sie davon ausgehen, dass, wenn öffentlich bekannt wird, worauf die Frage vom Kollegen Kraft, der gezielt hat, wer dieses Gutachten geleakt hat, diese Person in Gefahr gerät?
Ich sage es nochmal, die Überprüfungen sind angelaufen und ich möchte diesen aus verständlichen Gründen nicht vorgreifen. Dafür bitte ich um Verständnis.
Wir kommen zur Frage 2 des Abgeordneten Bernd Schattner von der AfD-Fraktion zum derzeitigen Ablauf von Grenzkontrollen. Frau Staatssekretärin, bitte.
Herr Kollege Schattner, vielen Dank für die Frage. Seit der vorübergehenden Einführung der Binnengrenzkontrollen am 16. September 24 bis 20. Mai 25 hat die Bundespolizei an den deutschen Landgrenzen, sind immer ungefähr Zahlen, 36.000 unerlaubte Einreisen, 4.800 Asylbegehren, 930 Schleuser, 22.600 Zurückweisungen und rund 800 aufenthaltsbeendende Maßnahmen festgestellt. Seit Beginn dieser intensiveren Binnengrenzkontrollen am 8. Mai 25 bis zum 20. Mai stellte die Bundespolizei in diesem Rahmen 2011 unerlaubte Einreisen fest. 1.410 Personen wurden an allen deutschen Landgrenzen zurückgewiesen. Davon erfolgten 72 Zurückweisungen bei Asylgesuch gemäß 18 Absatz 2 Asylgesetz in Verbindung mit den bilateralen Verträgen und 72 AEUV.
Ihre erste Nachfrage?
Am 13. Dezember 17 wurde von der AfD-Bundestagsfraktion durch unseren heutigen Ehrenvorsitzenden Dr. Alexander Gauland der Antrag mit dem Titel Umfassende Grenzkontrollen sofort einführen, Zurückweisungen bei unberechtigten Grenzübertritt eingebracht und natürlich von der damaligen GroKo unter Merkel abgelehnt. Rechnet man nur mit den durchschnittlichen potenziellen Zurückweisungen an den deutschen Grenzen, die jetzt die Polizei durchschnittlich in den letzten Wochen durchführt, wären das seit 2015 bis heute potenziell 364.000 Zurückweisungen an illegale Einwanderung, die jetzt die deutschen Sozialkassen massiv belasten. Dabei sind deutlich höhere Zahlen aus 2015 und 2016 noch nicht mal berücksichtigt. Derzeit entstehen dadurch damit pro Jahr rund 17,5 Milliarden Kosten für illegal Eingereiste in den deutschen Sozialkassen, die uns diese von der AfD geforderten Grenzkontrollen erspart hätten. Wann und wie möchte die Bundesregierung anfangen, die aktuell über 1 Million abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimatländer zu remigrieren? Wir haben ja nicht nur das Problem der reihenweise illegalen Einreise, wir haben ja auch das Problem, dass wir noch Millionen Menschen hier in Deutschland haben, die hier kein Aufenthaltsrecht haben.
Herr Kollege, wir haben im Koalitionsvertrag gemeinsam mit der SPD vereinbart, dass wir, sobald es uns möglich ist, darüber sprechen, wie wir die Rückführungen deutlich erhöhen, dynamisieren, wie wir insbesondere Straftäter und Gefährder deutlich schneller aus dem Land bringen. Dafür laufen alle Vorbereitungen und wir werden in den nächsten Wochen damit auf das deutsche Parlament zukommen.
Ihre zweite Nachfrage.
Herr, vielen Dank. Der stellvertretende Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Herr Sven Huber, hat Folgendes gesagt. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten. Die Schleuser sind hochprofessionell und beobachten unsere Aktivitäten. Daher lassen diese Organisationen die Asylsuchenden momentan schlicht in ihren Zwischenunterkünften im Ausland und warten ab, wie sich die Lage entwickelt. Seiner Meinung nach wäre es effektiver, die mobile Schleierfahndung zu intensivieren und vor allem modernste Fahndungsmittel einzusetzen. Ich zitiere erneut, hier fehlt seit vielen Jahren die moderne notwendige Ausstattung wie Drohnentechnik, Kameratechnik, moderne schnelle Verhandlungsfahrzeuge sowie mobile Kontrollstellen. Hier muss sehr schnell gehandelt werden, um Personal einzusparen und die Bundespolizei zu einer modernen, flexiblen Grenzkontrolle auszubauen. Wie stellen Sie sich vor, wann genau soll die Bundespolizei tatsächlich auch technisch aufgerüstet werden, weil die 3000 Personen, die jetzt aktuell an der Grenze unterstützen, können ja nicht dauerhaft diese Aufgaben übernehmen, aber wir müssen die Grenzen ja dauerhaft schützen.
Ich darf verweisen auf die Ausführungen des Bundesinnenministers. Er hat vorher bereits angekündigt, dass wir das Bundespolizeigesetz reformieren, dass wir die Bundespolizei modernisieren. Das heißt eben nicht nur Stellenaufwuchs, sondern deutlich bessere, moderne digitale Ausrüstung. Und was die mobilen Kontrollen angeht, empfehle ich allen anderen Bundesländern die bayerische Grenzpolizei. Denn hier ist das Zusammenwirken stationäre Grenzkontrollen und tatsächlich mobile Überprüfung durch die Schleierfahndung ein bewährtes Vorbild.
Vielen Dank. Für eine Nachfrage erteile ich das Wort der Kollegin Bossart vom Bündnis 90.
Ludwig, schön, Sie hier zu sehen. Wir sind ja aus demselben Wahlkreis. Ebenfalls. Sie haben gerade die Zahlen genannt. Haben Sie denn auch Zahlen, wie viele Pendlerinnen und Pendler täglich von den Grenzkontrollen betroffen sind, weil sie zum Beispiel im Stau stehen? Oder aus eigener Betroffenheit kann ich auch sagen, weil zum Beispiel der Nahverkehrszug an Freilassing an der Grenze angehalten wird und dann von der Polizei kontrolliert wird und mit 10, 20, 30 Minuten Verspätung weiterfährt, was auch den gesamten Bahnverkehr in Südostoberbayern stört. Ich bin, wie gesagt, selbst regelmäßig davon betroffen. Herr Dobrindt behauptet immer, es würde die Pendlerinnen und Pendler nicht betreffen. Aber wissen Sie das wirklich? Haben Sie da Zahlen dazu?
Frau Schatzel.
Also wir haben jetzt tatsächlich niemanden, der in den Zügen zählt. Ich will Ihnen aber schon zurufen, dass meine Wahrnehmung, insbesondere aus meinem Wahlkreis, in dem Sie ja auch wohnen, ganz klar ist, wir haben eine ausgesprochen hohe Akzeptanz für diese Grenzkontrollen, auch bei den Pendlern. Die Bundespolizei, insbesondere in Kiefersfelden, die ja schon seit 2016 durchgängig kontrolliert, geht hier mit hoher Sensibilität und großem Fingerspitzengefühl vor, um lange Rückstaus zu vermeiden und ist auch in der Lage, wenn es zu viel wird, den Flaschenhals nach vorne zu öffnen. Ich bitte aber trotzdem um Verständnis darum, dass wir illegale Migration weiterhin effektiv bekämpfen müssen.
Vielen Dank. Ich komme zur Frage Nummer 3 vom Abgeordneten Bernd Schattner. Nationalitäten mit den meisten Asylanträgen in Deutschland. Frau Staatssekretärin.
Herr Kollege Schattner, der Bundesregierung, aber natürlich auch der interessierten Öffentlichkeit liegen selbstverständlich Daten zu Asylanträgen in Deutschland vor. Diese können unter anderem der Asylgeschäftsstatistik oder der Publikation Aktuelle Zahlen auf der Website des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge jederzeit entnommen werden. Demnach wurden im bisherigen Jahreszeitraum 1. Januar bis 31. April die meisten Asylanträge in Deutschland von Personen mit den folgenden 5 Staatsangehörigkeiten gestellt: Syrien, Afghanistan, Türkei, Irak und Somalia.
Haben Sie eine Nachfrage, Kollege?
Vielen Dank. Ja, wir haben nachgeschaut und seit Anfang des Jahres bis zum 13.05.25 wurden ja bereits wieder 12.000 Asylanträge von Syrern gestellt. Mittlerweile ist dort der Bürgerkrieg ja zu Ende. Dank Präsident Trump wurden von Seiten Amerikas die Sanktionen beendet und auch die Ex-Außenministerin Frau Baerbock war jetzt mittlerweile mehrmals vor Ort. Beabsichtigt Deutschland, Syrien mittelfristig als sicheres Herkunftsland einzustufen? Wir haben derzeit 700.000 Syrer in Deutschland. Das Land ist vor Ort zerstört, das Land muss aufgebaut werden. Unserer Auffassung nach würden diese 700.000 Menschen, die hier in Deutschland sind, dringend gebraucht, um die zerstörte Heimat wieder aufzubauen. Und wir sollten uns darum kümmern, dass sie die Möglichkeit bekommen, nach Hause zu reisen.
Frau Staatssekretärin.
Herr Kollege, wie ich bereits ausgeführt habe, ist es Bestandteil unseres Koalitionsvertrages dankenswerterweise, dass wir die Rückführungen deutlich erhöhen. Das gilt zum einen natürlich zunächst mal für Gefährder und Straftäter. Wir wollen hier wieder abschieben nach Afghanistan und Syrien. Und ja, es ist klar, dass der ungeklärte Aufenthaltsstatus von vielen Syrern in unserem Land zügig geklärt werden muss. Hier erwarten wir eine neue Lageentscheidung und dann wird neu entschieden.
Ihre nächste Nachfrage, falls Sie eine haben.
Ja, vielen Dank. Kommen wir auf einen aktuellen Fall. Am letzten Sonntag tritt ja ein Mann in Bielefeld vor einer Bar an eine Personengruppe heran, verletzt mindestens 5 Personen, davon 4 schwer. Einer der 4 Schwerverletzten befindet sich immer noch in Lebensgefahr. Offenbar wahllos greift der Menschen mit einem Messer an. Der Tatverdächtige ist ein 35-jähriger alter Syrer. Er heißt Mahmoud A., ist in der syrischen Stadt Raqqa geboren, einst eine Hochburg des Islamischen Staates. Montag, also gerade einmal vorgestern, in Halle-Neustadt in Sachsen-Anhalt sind bei einer Messerattacke mindestens 3 Menschen verletzt worden. Einer von ihnen schwer, unter den Leichtverletzten ist auch ein 11-jähriges Mädchen. Vor einem Hauseingang soll der 46-jährige alte Täter aus dem Kosovo mit einem großen Messer auf die Betroffenen losgegangen sein. 2024 gab es mittlerweile 79 Messerattentate pro Tag. Wie lange sollen Menschen in Deutschland noch durch illegale Migration sterben oder verletzt werden? Sie sprechen zwar immer davon, dass es intensiviert werden soll, Straftäter abzuschieben. Aber wenn Straftaten begangen werden, ist das ja per se zu spät. Wir haben jede Menge Gefährder in Deutschland. Was wollen Sie in diesem Bereich tun, um bereits präventiv hier tätig zu werden?
Herr Kollege, wir haben uns darauf verständigt, ich wiederhole mich, dass wir Gefährder und Straftäter, sofern wir sie identifizieren können, das ist ja auch immer nicht ganz einfach, sie zügigst in Abschiebehaft nehmen und dann auch abschieben. Das ist das Ziel dieser Koalition. Wir sind jetzt seit 2 Wochen im Amt und Sie dürfen davon ausgehen, dass wir alle unsere Bemühungen darauf richten, die Sicherheit, sowohl die objektive Sicherheit wie auch das subjektive Sicherheitsgefühl unserer Bürgerinnen und Bürger deutlich zu erhöhen.
Vielen Dank. Wir kommen zur Frage Nummer 4. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir sind erst bei Frage 4, haben noch 30 Minuten und noch 50 Fragen. Wenn Sie erlauben, ziehe ich jetzt voran und komme zur Frage 4 von Stefan Brandner, die 5 wichtigsten Vorhaben des Bundesinnenministers im ersten Regierungsjahr.
Herr Kollege Brandner, ich darf zunächst verweisen auf die Rede des Bundesinnenministers am vergangenen Freitag, wo er seine wichtigsten Vorhaben skizziert hat. Im Wesentlichen sind es die Bereitstellung bestmöglicher Ausstattung und Befugnisse für alle Sicherheitsbehörden, die dem Bund unterstehen, und mehr Konsequenz gegenüber Straftätern. Wir setzen die Migrationswende um. Hier haben wir uns erfolgreich auf den Weg gemacht und damit auch die Zurückdrängung der irregulären Migration als großes Ziel dieser Bundesregierung. Wir weiten Rückführungen künftig aus. Weitere wesentliche Ziele sind selbstverständlich dieses Hauses die Stärkung der Demokratie und ein Zurückdrängen der Polarisierung in unserer Gesellschaft.
Wenn Sie Nachfragen haben, gern.
Ja, danke schön. Sie haben die Grenzsicherung genannt. Da ist ja die Gewerkschaft der Polizei, sieht das ja ein bisschen kritisch, nicht inhaltlich, sondern was den personellen Aufwand angeht. Die sagen, das ist nicht lange durchzuhalten, wie es zurzeit läuft. Nur weil Dienstpläne umgestellt, Fortbildungen auf Eis gelegt und der Abbau von Überstunden gestoppt wäre, könnte man überhaupt gewährleisten, dass die deutschen Grenzen in dem Maße wie jetzt, und das ist ja so gut wie nichts, wenn man es mal objektiv betrachtet, geschützt werden können. Welche Strategie haben Sie denn da? Wie lange wollen Sie das denn durchhalten? Und aus unserer Sicht natürlich noch verbessern, die Grenzkontrollen wichtiger und deutlicher machen, die Grenzkontrollen, wenn die Bundespolizei jetzt schon stöhnt und sagt, das geht höchstens ein paar Wochen gut.
Also ich kenne auch die andere Seite der Bundespolizei, die sehr deutlich sagt, selbstverständlich halten wir das hier noch länger durch. Im Gegenteil, wir sind sehr froh, dass wir endlich die politische Rückendeckung für die Maßnahmen, die notwendig sind, an der Grenze endlich haben. Und deswegen nehme ich eine sehr motivierte Bundespolizei letztlich wahr. Klar ist uns aber natürlich auch, diese Binnengrenzkontrollen, der Minister hat es vorher ausgeführt, sind nicht auf Dauer ausgelegt, weil unser Wunsch und unser politisches Ziel selbstverständlich sein muss, den Außengrenzenschutz deutlich zu verstärken. Hier müssen wir aber zunächst den Schritt gehen und unsere Binnengrenzen besser absichern.
Es geht ja bei der Kontrolle der Migration nicht nur um die Kontrolle der oder Unterbindung der illegalen Migration. Es gibt ja auch mehr oder weniger legale Migration. Wir denken an diese komische Ortskräfteprogramm aus Afghanistan, völlig undurchschaubar, an Sicherheitskontrollen vorbei, skandalöses Gehabe ihrer Vorgängerregierung. Jetzt war heute der Presse zu entnehmen, dass das Auswärtige Amt eine Evakuierung von Palästinensern aus dem Gazastreifen vorbereitet, die jetzt morgen oder übermorgen stattfinden soll. Das alles wäre super geheim und solche Geschichte. Was steckt denn da dahinter? Vielleicht, ich meine, die Geheimheit ist ja jetzt nicht mehr so gegeben. Sie sind jetzt auch nicht im Auswärtigen Amt angesiedelt, das sehe ich auch. Aber ich gehe doch mal davon aus, dass das Innenministerium einbezogen wird, wenn aus einer Hochburg auch des Terrorismus jetzt Hunderte, Tausende eingeflogen werden nach Deutschland, wieder an allen Regelungen vorbei. Also wie ist da der Stand der Dinge, was die beabsichtigten sogenannten Evakuierungen von Palästinensern aus dem Gazastreifen angeht?
Das Bundesinnenministerium geht davon aus, dass das Auswärtige Amt hier alle Vorschriften einhält, dass es sich hierbei um deutsche Staatsbürger handelt, die auch das gute Recht haben, hier Schutz zu suchen.
Dankeschön.
Vielen Dank. Es gäbe eine Nachfrage. Ich würde ab jetzt das wirklich restriktiv handhaben wollen. Wir haben noch 54 nicht beantwortete Fragen und noch 30 Minuten. Und wir wollen natürlich so viele Kolleginnen und Kollegen Antworten bekommen lassen, wie nur möglich. Bitte schön.
Schön. Danke schön, Herr Präsident, Frau Staatssekretärin. Mich würde interessieren, haben die Kollegen auch eine Urlaubssperre bekommen? Weil in der Vergangenheit, wenn irgendwelche Olympiaden, Fußball-Weltmeisterschaften waren, haben die Kollegen bei der Bundespolizei regelmäßig Urlaubssperren bekommen. Ist das jetzt auch der Fall wegen der erhöhten Grenzkontrolle? Danke schön.
Das ist bisher nicht der Fall.
Vielen Dank. Wir kommen zu Frage 5, ebenfalls vom Kollegen Brandner. Gefahren für die innere Sicherheit.
Herr Kollege Brandner, der Bundeskanzler hat in seiner Regierungserklärung vom 14. Mai betont, dass Deutschland trotz der verschärften Sicherheitslage nach wie vor ein sehr sicheres Land ist. Damit das so bleibt, setzt sich das Bundesministerium des Innern mit seinen Sicherheitsbehörden im Geschäftsbereich intensiv mit den Gefahren auseinander, von denen unsere Gesellschaft steht und vor denen sie in den nächsten Jahren noch stehen wird. Dazu zählen vor allem die Bedrohungen durch den Islamismus, Rechtsextremismus, Linksextremismus, Spionage und Sabotage sowie durch schwere und organisierte Kriminalität. Wir hatten das Thema ja gerade in der Regierungsbefragung. Mit der weiter zunehmenden Digitalisierung gewinnen die verschiedenen Gefahren im Cyberraum zusätzlich an Bedeutung. Wir sehen eine deutliche Zunahme an hybriden Bedrohungen, beispielsweise auch durch ausländische Desinformation, nicht nur zu Wahlkampfzeiten, die die innere Sicherheit Deutschlands immens bedrohen.
Ihre erste Nachfrage.
Ja, danke. Also jetzt Messerstraftaten habe ich nicht gehört, obwohl der Kollege Schattner ja gerade schon so ein bisschen dafür sensibilisiert hat. Und wir ja wissen, dass etwa alle knapp 20 Minuten inzwischen Messerstraftaten, und zwar nicht Straftaten durch Messer, sondern durch Menschen, die mit Messern Straftaten begehen, erfolgen. 11-jähriges Mädchen von einem Mann, der sich offenbar über die Lautstärke beschwerte, in Bielefeld mit einem Schwert, ein Mahmoud M. rumgelaufen, in Erfurt mit Messer schwer verletzt am letzten Woche in der Berliner Polizei, ein Polizist schwer verletzt durch Messer in Krefeld, Person nach Streit mit Messer verletzt, Mann sticht auf Alexanderplatz mit Messer zu und so weiter und so fort. Täglich, mehrfach, Messerdelikte in Deutschland. Jetzt wurde uns in dem sogenannten FESA-Gutachten, also uns als Alternative für Deutschland, ein ganzes Kapitel gewidmet, dass wir uns kritisch mit Messerstraftaten, insbesondere mit migrationshintergründlichen Straftaten, mit Messereinsatz auseinandersetzen. Wo beginnt denn genau nach Ihrer Auffassung die Grenze zur Verfassungsfeindlichkeit oder Verfassungswidrigkeit, wenn man Messerstraftaten thematisiert, kritisiert und verhindern will?
Frau Staatssekretärin, bitte.
Frau Bundesministerin AD hat in der Tat kurz vor ihrem Ausscheiden dieses Gutachten vorgestellt. Entgegen der sonstigen Gewohnheit ist dieses Gutachten nicht vorher in die Überprüfung des Hauses gegangen. Dieses holen wir jetzt selbstverständlich nach. Und wenn wir mit dieser Überprüfung durch sind, stehe ich gerne Rede und Antwort, wie das Haus dieses Gutachten tatsächlich einschätzt.
Die zweite Nachfrage, bitte.
Das scheint es ja nicht so einfach zu sein, deine Grenze zu ziehen. Aber ich komme gerne darauf zurück und nehme Ihre Einladung an. Ein anderes Phänomen ist ja jetzt nicht nur mit Messern begangene Straftaten, sondern ein anderes Phänomen ist ja auch, dass sehr viele Täter, die Messerstraftaten begehen, hinterher schuldunfähig sind oder sowas ähnliches wie an Anfang des Jahres ein Kleinkind, was getötet wurde in Aschaffenburg von einem Afghanen namens Enamullah O. Da wurde gesagt, ja, der könnte möglicherweise nicht schuldfähig sein. Jetzt hat sich herausgestellt, er ist nicht schuldfähig. Der Herr Lauterbach, Vorgänger Gesundheitsminister vom heutigen Gesundheitsminister, hat sich geäußert, etwa 30% der sogenannten Flüchtlinge, hat er nicht gesagt sogenannte, ne, er hat Flüchtlinge gesagt, etwa 30%, die nach Deutschland gekommen sind, hätten psychische Auffälligkeiten aufzuweisen. 30% psychische Auffälligkeiten, das sind ja zehntausende tickende Zeitbomben, die da rumlaufen und die letztendlich dann möglicherweise schuldunfähig sind. Haben Sie das auch im Blick?
Also wie Herr Lauterbach zu dieser Einschätzung kommt, entzieht sich ehrlicherweise meiner Kenntnis. Selbstverständlich haben wir im Blick, dass flüchtende Menschen tatsächlich Traumata erlitten haben könnten. Das rechtfertigt allerdings nicht, sich hier daneben zu benehmen, deutsche Staatsbürger anzugreifen oder sie gar umzubringen. Und deswegen habe ich vorher gerade gesagt, wo wir können, werden wir identifizierte Straftäter und Gefährder in ihre Heimat zurückschieben.
Vielen Dank. Ich bitte noch einmal um Verständnis. Dadurch, dass wir sehr, sehr viele Fragen noch vorliegen haben und nur noch 25 Minuten machen, mache ich das jetzt restriktiver heute mit den Nachfragen. Es wird auch Momente geben, wo wir für diese Fragestunde mehr Zeit haben werden. Da wird auch mehr Möglichkeiten. Außerdem werden die Ausschüsse jetzt konstituiert und man kann deutlich besser und mehr die Fragen stellen. Die nächste Frage, Nummer 6, ist die der Kollegin Bünger von der Fraktion Die Linke. Die Frau Staatsministerin hat das, Staatssekretärin, Verzeihung, hat das Wort zur Antwort.
Herr Präsident, Frau Kollegin, auf Ihre Frage. Der Bundesminister des Innern hat mit Weisung vom 7. Mai eine Intensivierung der bereits auf Anordnung des Bundesministeriums des Innern seit dem 16. September 2024 vorübergehend wieder eingeführten Binnengrenzkontrollen an allen deutschen landseitigen Schengen-Binnengrenzen angeordnet. Dabei erfolgen Zurückweisungen bei Äußerung eines Asylgesuchs an den deutschen Binnengrenzen auf Grundlage des Paragraphen 18 Absatz 2 des Asylgesetzes und bilateralen Verträgen in Verbindung mit Artikel 72 AEUV unter Berücksichtigung selbstverständlich immer der Umstände des Einzelfalls. Erkennbar vulnerable Personen werden weiterhin an die zuständigen Stellen oder Erstaufnahmeeinrichtungen weitergeleitet. Am 12. Mai 2025 lehnte nach bisheriger Kenntnis unseres Hauses Polen die Übernahme von zwei afghanischen Staatsangehörigen ab, die von der Bundespolizei nach Polen zurückgeschoben werden sollten. Weitere Fälle, in denen deutsche Nachbarländer die Übernahme zurückgewiesener oder zurückgeschobener Personen ablehnen, sind uns bis heute nicht bekannt.
Ihre erste Nachfrage.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Staatssekretärin. Ich habe dazu eine Nachfrage. Sie haben jetzt gerade die Rechtsgrundlage genannt. Wir hatten hier jetzt schon wieder eine kontroverse Diskussion vorher in der Regierungsbefragung, wo Herr Dobrindt quasi gesagt hat, er wendet nationales Recht an. Herr Merz hat gesagt, es gilt europäisches Recht. Bei mir ist der Eindruck entstanden, Sie hätten gerne die Rechtsfolgen der Notlage, also wollen gerne nationales Recht anwenden, ohne dass eine tatsächliche Notlage besteht. Deshalb an Sie noch mal die Frage, wo besteht denn hier jetzt ganz konkret die Notlage? Bei den Unterkünften, vor allen Dingen in Deutschland, wo die Unterkünfte zum Beispiel in Sachsen halb leer sind, wenn wir die Belegungszahlen anschauen. Da möchte ich bitte, dass Sie gerne ausführen, worin genau die Notlage besteht.
Also zum einen wenden wir natürlich nationales Recht an, eingebettet in EU-Recht. Und wenn Sie fragen, wo eine Notlage besteht, möchte ich Ihnen gerne sagen, wenn Sie in ganz Deutschland unterwegs sind. Die Zustände in Sachsen sind mir im Detail nicht bekannt, aber ich kann aus meiner bayerischen Heimat sprechen. Ich kenne keine Kommune, die klarkommt mit den hohen Zahlen derer, die sie unterbringen sollen, die klarkommt mit der Unterbringung, mit den Wohnungen, mit der Zurverfügungstellung von Kindergarten und Schulplätzen, mit der Zurverfügungstellung von Wohnraum. Und dieses ist ja nicht erst seit wenigen Monaten der Fall, sondern auch schon ziemlich lange. Und um dem entgegenzuwirken, können wir im Moment nicht anders als nationales Recht an unseren Grenzen jetzt anwenden, bis sichergestellt werden kann, dass EU-Recht an europäischen Außengrenzen wieder zur Anwendung kommt.
Möchten Sie eine zweite Nachfrage stellen? Ja. Bitte schön.
Also vielen Dank für Ihre Rechtsauffassung. Ich glaube, der Europäische Gerichtshof wird das vielleicht anders sehen. Er wird vielleicht auch sehen, dass die 30 Jahre neoliberale Sparpolitik, die Sie in den Kommunen betrieben haben, dafür verantwortlich ist, dass es keine Kita-Plätze gibt und dass es vielleicht keine Unterkünfte gibt. Und ich hoffe, dass der EuGH da auch ordentliches Recht spricht. Sie haben von bilateralen Verträgen gesprochen gerade, auch als Rechtsgrundlage. Ich frage Sie jetzt hier, mit welchen Ländern haben Sie diese bilateralen Verträge geschlossen? Können Sie die bitte auflisten? Und was ist der Inhalt und Gegenstand dieser Verträge und seit wann wurden die geschlossen?
Frau Staatsministerin.
Wir sind mit allen unseren Nachbarländern, zu denen wir Grenzen haben, im ständigen Austausch über die Situation in Deutschland, erläutern diese auch ausführlich. Und bisher laufen diese Gespräche sehr gut und sehr einvernehmlich.
Was, Sie haben nichts zu den Verträgen gesagt?
Wir kommen zur Frage Nummer 7 des Abgeordneten Jan Köstering von der Linken. Ich habe bereits angekündigt, dass wir Nachfragen heute weniger machen, beziehungsweise jetzt gar nicht mehr mit der Zeit, weil wir sonst nicht mehr besonders viele Fragen beantwortet bekommen. kämen zur Frage 7, mögliche Konzepte zur Gleichstellung von Helfern im Katastrophenschutz.
Ah, Entschuldigung. Wir hatten das Thema vorher ja schon in der Regierungsbefragung, Herr Kollege, ein ausgesprochen berechtigtes Anliegen, das ich auch als persönliche Erfahrung kenne. Der Bund ist hierfür nicht zuständig. Das regeln alleine die Länder, bis dato durchaus noch unterschiedlich. Der Bund wird darauf hinwirken, wo er kann, dass wir hier zu einer einheitlichen Rechtslage für alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in Deutschland kommen.
Die erste Nachfrage, bitte.
Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, darauf einmal die konkrete Nachfrage. In Ihrem Koalitionsvertrag schreiben Sie in der Zeile 3786, ich zitiere, wir stärken und schützen ehrenamtliches Engagement. Gerade in herausfordernden Zeiten gilt dieses für die Blaulichtfamilie sowie die Vereine und Verbände, die unsere Zivilgesellschaft zusammenhalten. Dazu gehört der weitere Ausbau der erfolgreichen Arbeit der Deutschen Stiftung für Ehrenamt und Engagement und Ehrenamt. Und jetzt meine Frage, wie wollen Sie die konkreten, also die Ziele, die Sie in dem Koalitionsvertrag benennen, also das Ziel des Zusammenhaltes zwischen der sogenannten Blaulichtfamilie, der Vereinen und Verbänden und der Zivilgesellschaft ganz konkret erreichen?
Ich bin dem Bundeskanzler sehr dankbar, dass er in seinem Bundeskanzleramt eine Staatsministerin für Ehrenamt und Sport ernannt hat. Das ist ein deutlicher Fortschritt und auch ein deutliches Zeichen in die Familie des Ehrenamts. Wir werden mit der Kollegin im engen Austausch sein in den nächsten Monaten, wie wir konkret das Ehrenamt deutlicher und noch besser auch von Bundesseite unterstützen können. Und dann werden wir Ihnen gerne über unsere Gesprächsergebnisse berichten.
Vielen Dank. Ihre zweite Nachfrage.
Ja, vielen Dank. Nochmal ganz konkret, in welchem finanziellen Umfang unterstützt die Bundesregierung derzeit Stiftungen, die schnelle und unbürokratische Hilfen für die, die im Dienst an Unfällen einen Unfall erlitten haben? Also wie hoch ist da der finanzielle Umfang für die Kolleginnen und Kollegen und Kameradinnen und Kameraden, die im Dienst einen Unfall hatten?
Herr Kollege, aus dem Stegreif kann ich es Ihnen leider nicht beantworten. Wir geben Ihnen gern die Antwort schriftlich nach.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir kommen zur Frage Nummer 8 des Kollegen Stefan Schröder der AfD-Fraktion. Frau Staatssekretärin.
Herr Kollege Schröder, wer in berechtigter Weise Zugang zu einer Verschlusssache erlangt, ist gemäß 4 Absatz 3 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes zur Verschwiegenheit verpflichtet. Wird bekannt oder besteht der Verdacht, dass diese Vorschrift oder andere Geheimschutzvorschriften verletzt wurden, stellen die Geheimschutzbeauftragten der betroffenen Behörden gemäß 64 Absatz 1 der Verschlusssachenanweisung des Bundes den Sachverhalt fest und treffen die erforderlichen Maßnahmen.
Haben Sie eine Nachfrage? Bitte.
Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, Teil der Bundesinnenminister, die auf Medienplattformen wie Apollo News oder news.de vielfach gemutmaßte Auffassung, dass ihm seine Amtsvorgängerin Nancy Faeser mit diesem Gutachten und der öffentlichkeitswirksamen Verkündigung eines ungeprüften Gutachtens in ihren letzten Amtstagen noch ein Ei ins Nest gelegt hat. Vielleicht auch, um zuvor von Ihrem Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn zaghaft angekündigte Annäherung an die Bundestagsfraktion der Alternative für Deutschland von vornherein einen Riegel vorzuschieben.
Herr Kollege, wie vorher schon ausgeführt, läuft nun die erforderliche Prüfung in unserem Haus. Und sobald wir damit zu Ende sind, gebe ich Ihnen Bescheid.
Die zweite Nachfrage, wenn Sie eine haben.
Mit der Durchsicht des Gutachtens wird deutlich, dass die Aussagen, Reden und Social-Media-Beiträge, die in diesem Gutachten eingegangen sind, durchgängig von dem Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt sind. Keineswegs sind diese dazu angetan, eine ganze Partei als rechtsextrem oder gar als verfassungsfeindlich zu brandmarken. Wird der Bundesminister des Inneren in Reaktion darauf veranlassen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz sich zukünftig professioneller aufstellt und sich außerdem auf seine Kernfunktion zurückbesinnt, statt sich für die Bekämpfung der größten Oppositionspartei vorspannen zu lassen?
Frau Staatssekretärin.
Der Bundesminister des Innern hat grundsätzlich hohes Vertrauen in den Verfassungsschutz. Ich sage aber noch mal, wir prüfen dieses Gutachten und wenn wir zu Ergebnissen gekommen sind, werden wir Sie und die deutsche Öffentlichkeit daran teilhaben lassen.
Damit kommen wir zur Frage 9, ebenfalls vom Kollegen Schröder. Frau Staatssekretärin, bitte.
Deutschland als Einwanderungsland ist geprägt von Menschen unterschiedlicher Herkunft. Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag vereinbart, die irreguläre Zuwanderung zu verringern. Außerdem sind zahlreiche Maßnahmen vorgesehen, um den sozialen Zusammenhalt in Deutschland zu stärken. Hierzu gehören die Fortführung von erfolgreichen Integrationsmaßnahmen wie Integrationskurse und der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer. Weil Integration vor Ort stattfindet, steht die Bundesregierung mit den Ländern und Kommunen in engem Kontakt, um die Integrationsmaßnahmen so miteinander zu verzahnen, dass eine kohärente Integrationslandschaft entsteht. Projekte, die den Zusammenhalt weiter stärken, das Bundesprogramm Integration durch Sport und das Bundesprogramm gesellschaftlicher Zusammenhalt werden fortgeführt.
Vielen Dank. Haben Sie eine Nachfrage? Bitte.
Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, leider prägen nicht nur Messerstechereien unseren Alltag. Bundeskanzler Friedrich Merz selbst sprach von alltäglich stattfindenden Gruppenvergewaltigungen aus dem Asylmilieu. Volksfeste kündigen sich dadurch an, dass die Innenstädte schon tags zuvor aussehen wie ein militärisches Sperrgebiet mit Betonklötzen, Pollern und Straßensperren. Aus Angst vor Amokfahrten mit Lkw und Pkw sind all diese Vorfälle Ihrer Wahrnehmung nach nur in der Sammlung Einzelfälle unterzubringen, oder liegt diesen Gewalttaten eine übergeordnete Motivation zugrunde, die sich vielleicht unter der Rubrik Dschihad zusammenfassen lässt?
Herr Kollege, wie vorher schon ausgeführt, ist es Bestreben dieser Bundesregierung und der sie tragenden Fraktionen, sowohl die objektive Sicherheit, aber auch das subjektive Sicherheitsgefühl, das sie adressieren, wenn sie über Volksfeste sprechen, der Bürgerinnen und Bürger deutlich zu erhöhen. Das ist notwendig und wir scheuen nicht dafür zurück, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Und das wird in den nächsten Monaten geschehen.
Haben Sie eine weitere Nachfrage? Dem ist nicht so. Da kommen wir zur Frage 10 der Kollegin Bünger von der Fraktion Die Linke. Zahl der Widerrufe und Rücknahmen von Aufnahmezusagen im Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan seit Anfang 2024.
Frau Kollegin, im Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan wurden im Jahr 2024 keine Widerrufsbescheide übermittelt. Im Jahr 2025 wurde mit Stand 16. Mai bisher jeweils ein Widerrufsbescheid im März, April und im Mai übermittelt. In Pakistan befinden sich gegenwärtig etwas über 2400 Personen aus den Aufnahmeverfahren aus Afghanistan. Darunter sind ca. 320 Personen aus dem Ortskräfteverfahren, ca. 60 von der Menschenrechtsliste, 770 aus dem Überbrückungsprogramm und knapp 1250 Personen aus dem Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan. Die Personen befinden sich in verschiedenen Phasen des Verfahrens. Vor dem Hintergrund, dass die Einreisen, wie Sie wissen, derzeit ausgesetzt sind, werden an die sich im Rahmen der Aufnahmeverfahren aus Afghanistan in Pakistan befindlichen Personen keine Visa ausgestellt. Zudem ist zu berücksichtigen, dass alle Aufnahmezusagen stets unter dem Vorbehalt eines erfolgreichen Visumsverfahrens und etwaig sich im weiteren Verfahren ergebender Sicherheitsbedenken oder Erkenntnisse stehen. Grundsätzlich können sich in jedem Stadium des Verfahrens Erkenntnisse ergeben, die zu einer Aufhebung der Aufnahmezusagen führen können.
Frau Kollegin Bünger.
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Das ist natürlich eine sehr unberuhigende Situation, weil das sind Menschen ja mit einer Aufnahmezusage, die sich in Pakistan befinden und die natürlich damit gerechnet haben, dass sie auch in Sicherheit kommen in Deutschland. Und deshalb meine konkrete Frage an Sie. Sie haben jetzt gesagt, es wird sich kein Visum daran anschließen. Das heißt, diese über 2400 Personen werden keine Aussicht haben, in Deutschland Schutz zu finden. Können Sie das so bestätigen mit Ja oder Nein?
Die Koalitionsfraktionen und die Bundesregierung haben sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass diese Aufnahmeprogramme und andere, soweit es möglich ist, auch in Zukunft ausgesetzt werden und nicht mehr stattfinden.
Bitte.
Also ich persönlich halte das für sehr, sehr unmenschlich und katastrophal, weil diese Menschen sich auch vor allen Dingen in diese Verfahren begeben haben, weil sie für Menschenrechtsarbeit tätig waren, weil sie auch für deutsche Unternehmen tätig waren, weil sie auch für die GIZ gearbeitet haben. Das sind Menschen, die für Deutschland in dem Einsatz gearbeitet haben. Wir lassen diese Menschen damit im Stich. Das sind auch Menschen, die jetzt in Pakistan festhängen und die jetzt offensichtlich, und das ist meine Frage an Sie, keine Unterstützung mehr von der GIZ bekommen. Das heißt, sie hängen in Pakistan fest, sind dann obdachlos und ihnen droht die Abschiebung. Was tun Sie denn dagegen? Weil das ist ja letztlich auch die Schuld und Verantwortung der Bundesregierung, dass die Menschen sich dort befinden.
Frau Schalzenegger.
Diese Menschen sind nach wie vor in Guesthouses untergebracht, bekommen Unterstützung von der GIZ, auch medizinische Betreuung. Aber nochmal, die Aufnahmen sind derzeit ausgesetzt. Und es ist klares Bekenntnis dieser Bundesregierung und der sie tragenden Koalitionsfraktionen, dass wir künftig Abstand von solchen Aufnahmeprogrammen nehmen.
Wir kommen zur Frage Nummer 11 der Kollegin Pollert. Diese wird schriftlich beantwortet. Die Frage 12 der Kollegin Cador wird nicht beantwortet. Die Frage 13 des Kollegen Dr. Michael Kaufmann von der AfD-Fraktion beantwortet nun die Staatssekretärin.
Verehrter Herr Kollege, eine Prognose im Sinne Ihrer Fragestellung, da bitte ich um Verständnis für das laufende Jahr, wäre jetzt rein spekulativ. Und die Bundesregierung gibt aus grundsätzlichen Erwägungen keine Prognosen zu Entwicklungen des Migrationsgeschehens ab, weil sich das, wie wir ja in der Vergangenheit auch erfahren mussten, kurzfristig ändern kann. Die Bundesregierung und unsere zuständigen Geschäftsbereichsbehörden ergreifen allerdings alle Maßnahmen, um die illegale Migration weiter einzudämmen.
Haben Sie eine Nachfrage, Kollege? Bitte.
Das ist natürlich nicht zufriedenstellend. Vor allem werden ja Sie die Bürger daran messen, welche Zahlen Sie hier erreichen. Aber ich möchte darauf anschließend fragen, welche technischen Mittel planen Sie denn, um eventuell nach dem Rückfahren der Grenzkontrollen dann die Grenzen zu überwachen, zum Beispiel Wärmebildkameras oder Drohnen und Ähnliches?
Frau Schatzel.
Herr Kollege, wie ich vorher schon ausführte, befinden wir uns gerade in der Überarbeitung des Bundespolizeigesetzes, das 1994 das letzte Mal angefasst wurde. Da gab es ganz, ganz viele Dinge, die Sie gerade zu Recht ansprechen, noch nicht. Es wird unsere Aufgabe sein, hier schnell aufzuholen in der Gesetzgebung, aber auch dann natürlich in der Ausrüstung unserer Kolleginnen und Kollegen. Und das wird Bestandteil der Beratungen zwischen unserem Haus und insbesondere auch dem Haus des Bundesfinanzministers in den nächsten Wochen sein.
Zweite Nachfrage.
Gut, ja. Wir wissen, dass auch inzwischen viele weiße Südafrikaner, die politisch rassistisch verfolgt werden, aus ihrem Land fliehen. Planen Sie für diese Gruppe besondere Angebote oder haben Sie schon Zahlen, wie viele inzwischen Deutschland erreicht haben von dieser Gruppe?
Wie ich gerade schon mehrfach erläutert habe, plant die Bundesregierung keine weiteren speziellen Aufnahmeprogramme mehr.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur Frage 14, ebenfalls vom Kollegen Dr. Michael Kaufmann. Frau Staatssekretärin hat das Wort.
Herr Kollege Kaufmann, für die Anwendung und Umsetzung des Aufenthaltsrechts und damit auch die Rückführung von Personen sind aufgrund der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung grundsätzlich die Bundesländer zuständig. Gleichwohl haben die Bundesregierung tragenden Parteien in ihrem Koalitionsvertrag zahlreiche Maßnahmen vereinbart, um die Zahl der Rückführungen deutlich zu erhöhen. Aufgrund der grundsätzlichen Zuständigkeit der Länder für den Vollzug von Abschiebungen sowie der Vielzahl unterschiedlicher Faktoren für den Erfolg einer Abschiebung, wie wir alle wissen können, keine konkreten Zahlen für die Zukunft gemacht werden. Aus der gleichen Begründung, Prognosen und Spekulationen verbieten sich hier.
Auch das ist natürlich nicht zufriedenstellend, gerade weil die Bürger werden Sie daran messen, an diesen Zahlen. Und natürlich, ich verstehe schon, wenn Sie sich keine Ziele setzen, dann können Sie die auch nicht brechen. Also wollen Sie nicht trotzdem wenigstens gegenüber den Bürgern eine Prognose abgeben, welche Zahlen Sie erreichen wollen?
Wir haben uns dazu verpflichtet, einen erheblichen Wandel in der Migrationspolitik dieses Landes vorzubringen. Und das haben wir jetzt begonnen, vor zwei Wochen, mit einem ersten Aufschlag des Bundesinnenministers. Wie Sie wissen, reichen nur Grenzkontrollen dafür nicht aus. Ich habe gerade mehrfach ausgeführt, wir müssen schneller werden in den Abschiebungen, insbesondere von Gefährdern und Straftätern. Wir müssen Abschiebungen Richtung Afghanistan und Syrien wieder aufnehmen. Wir müssen auch, und das wird in den nächsten Wochen auf das Parlament zukommen, den Pflichtanwalt für in Abschiebehaft befindliche Personen abschaffen. Wir müssen eine deutliche Rückführungsoffensive und noch mehr Migrationsabkommen mit den Ländern schließen, die es hauptsächlich betrifft. Und Sie dürfen davon ausgehen, und die deutsche Öffentlichkeit darf davon ausgehen, dass wir dieses mit hohem Druck und hoher Konsequenz angehen.
Ihre zweite Nachfrage.
Ja, Sie betonen hier die Zuständigkeit der Länder. Mit welchen Maßnahmen werden Sie denn aus Ihrem Ministerium die Länder bei ihren Bemühungen unterstützen?
Die Maßnahmen habe ich gerade beschrieben.
Wir kommen zur Frage 15 der Abgeordneten, Frau Dr. Lena Gubnio für Bündnis 90 Die Grünen. Und die Frau Staatssekretärin hat jetzt die Möglichkeit, die Frage zu beantworten.
Herr Präsident, verehrte Frau Kollegin, das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes bezieht sich auf einen Einzelfall der grenzpolizeilichen Identitätsfeststellung aus dem Jahr 2022 auf Grundlage des damals geltenden Schengener Grenzkodex oder der damals geltenden Fassung. Der novellierte SGK ist am 10. Juli 2024 in Kraft getreten und seitdem in Kraft treten grenzpolizeilichen Maßnahmen zugrunde zu legen. Insofern hat das Urteil keine Auswirkungen mehr auf die gegenwärtig vorübergehend angeordneten Grenzkontrollen bis September 25.
Ihre erste Nachfrage, bitte sehr.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, vielen Dank. Wir haben ja vorhin von Herrn Dobrindt gehört, dass ja eigentlich nur das fortgesetzt wird, was von Frau Faeser schon angeordnet wurde. Auf Grundlage dessen frage ich mich, ob dann auch das Urteil des EuGH vom 24.06.22, auf das ja das Urteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs hier im Wesentlichen Bezug nimmt, für Sie auch keinerlei Konsequenzen hat und Sie das für die gegenwärtigen Grenzkontrollen für absolut gegenstandslos halten?
Nochmal für Grundlage für die derzeitigen Maßnahmen unter anderem ist der aktuell geltende Schengener Grenzkodex und an den halten wir uns.
Dann frage ich noch mal nach. Auch das Urteil vom EuGH vom 24.06.22 bezieht sich auf die Frage der Notlage. Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, dass aufgrund Ihrer eigenen Erfahrung Sie davon ausgehen, dass wir hier eine Notlage haben. Das hat der EuGH anders beurteilt. Also halten Sie das Urteil vom EuGH vom 24.06.22 auch in dieser Frage weiterhin für gegenstandslos?
Es obliegt mir nicht, über Urteile des EuGH zu urteilen und schon gar nicht sie zu verurteilen. Nochmal, wir halten uns an europäisches Recht, wenden dieses an in Verbindung mit nationalem Recht und sind uns hier sehr, sehr sicher, dass das auch hält für künftige Verfahren.
Vielen Dank. Wir kommen zu Frage 16, ebenfalls der Kollegin Gummi.
Mitarbeitende der Sicherheitsbehörden werden turnusgemäß nach Islamabad entsandt. Nachdem der letzte Turnus endete, fand vor dem Hintergrund der militärischen Auseinandersetzung zwischen Indien und Pakistan zunächst keine erneute Entsendung von Mitarbeitenden im Geschäftsbereich des BMI statt.
Bitte schön.
Ich gerne noch mal nachfragen. Sie haben sicherlich die aktuelle Berichtung des Spiegels auch in dieser Angelegenheit zur Kenntnis genommen, dass in der Erfüllung der humanitären Verpflichtung Deutschlands die beabsichtigte Aufnahme von gefährdeten Personen insbesondere ja auch durch Mitarbeitende der Bundespolizei konterkariert worden ist. Was sagen Sie dazu?
Konterkariert oder ich habe Sie jetzt akustisch nicht verstanden. Entschuldigung. Konterkariert. Okay, sorry, komm bei mir nicht komplett an. Nochmal, wir sind verantwortlich für die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt entschieden, bis auf Weiteres keine Mitarbeitenden mehr zu entsenden, auch nicht vom Bundesamt für Migration, weil wir glauben, dass wir zunächst die Entwicklungen vor Ort abwarten wollen und uns dann im Austausch befinden mit dem Auswärtigen Amt, wie es weitergeht. Dennoch befinden sich die betroffenen Personen in deutscher Betreuung vor Ort. Jetzt.
Können Sie an dieser Stelle noch Stellung nehmen zu der Spiegelberichterstattung und zur Rolle der Bundespolizei?
So, ich nehme zu öffentlicher Berichterstattung im Hinblick auf die Bundespolizei in diesem Rahmen keine Stellung.
Vielen Dank. Die Beantwortung der Frage 17 entfällt. Damit wären wir bei der Frage 18 des Kollegen Mike Brückner von der Linken.
Herr Kollege, ich habe bereits mehrfach ausgeführt, dass sich die Koalitionsfraktionen darauf verständigt haben, keine entsprechenden Programme aufzulegen.
Ihre erste Nachfrage.
Ja, also auch diese Regierung, die kritisiert ja zu Recht hart die in Russland stattfindenden Menschenrechtsverletzungen. Aber die Kriegsdienstverweigerer und queere Menschen, die vor diesem Regime fliehen, werden von ihnen im Stich gelassen und dem Schicksal überlassen. Halten Sie das nicht für heuchlerisch?
Frau Staatssekretärin.
Herr Kollege, Personen, die in Deutschland einen Asylantrag stellen und diesen auf ihre sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität stützen, können nach Maßgabe des Asylgesetzes Schutz vor politischer Verfolgung nach Artikel 16a oder internationalen Schutz gemäß 1 Asylgesetz beantragen. Und die Entscheidung des Bundesamts für Migration ist immer eine Einzelfallentscheidung. Allerdings rein ein Asylantrag aus Gründen queerfeindlichen Repressionen ausgesetzt zu sein, wird also in diesem Sinne noch nicht ausreichen. Da muss noch etwas mehr kommen, aber der Einzelfall wird geprüft. Insofern weise ich Ihre Unterstellung, dass wir Menschen hier im Stich lassen und heuchlerisch unterwegs sein, in aller Schärfe zurück.
Ihre zweite Nachfrage.
Ja, haben Sie vielleicht einen konkreten Vorschlag, wie Menschen das machen sollen, hier einen Asylantrag zu stellen, wenn sie dadurch zwischendurch in Länder, durch Länder müssen, die Sie jetzt zu sicheren Herkunftsstaaten gemacht haben, die eben auch queerfeindlich sind?
Sie können ja zunächst mal in den sicheren Drittländern, die Sie durchqueren, einen Asylantrag stellen. Das ist genau das Bestreben dieser Bundesregierung, dass wir die Durchleitungen unterbrechen.
Vielen Dank. Die Fragen 19, 20 wie 21. Dort wird die Beantwortung entfallen. Die Fragen 22 wie 23 werden schriftlich beantwortet. Wir nehmen eine letzte Frage der Kollegin Gohlke, Nummer 24, und verlassen dafür aber den Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern und lassen eine Frage beantworten vom Staatsminister Florian Hahn für den Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank.
Bitte Verzeihung, ich habe nicht zur Kenntnis genommen, dass die Kollegin Gohlke, glaube ich, nicht im Raum ist. Damit ist im Ausschuss, es gibt zweifelsohne immer andere Verpflichtungen, die hier binden. Dementsprechend kann die Frage auch hier nicht beantwortet werden, Herr Staatsminister. Ich danke Ihnen herzlich. Damit ist die Zeit auch schon abgelaufen. Und dann beenden wir die Fragestunde. Ich bitte noch einmal um Verständnis. Wir haben es heute zügiger gemacht, weil wir in diesem Stadium noch weniger Zeit haben für die Fragestunde. Das wird sich bessern und es wird viel mehr Möglichkeiten geben, demnächst in den Ausschüssen Fragen zu stellen. Ich danke ihr für Ihr Verständnis und für Ihre Geduld. Ich schließe diesen Tagesordnungspunkt und rufe auf den Zusatzpunkt aktuell.